Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Freude, schöner Götterfunken. Jedermann kennt dieses Zitat Friedrich Schillers Ode an die Freude, die deshalb so populär geblieben ist, weil Ludwig van Beethoven sie oder Verse daraus als Text für den vierten Satz seiner neunten Symphonie verwendet hat. Ungewöhnlich genug, die Symphonie mit einem Schlusschor und vier Gesangssolisten. 1824, am 7. Mai, ist dieses Werk, das außergewöhnlich war und geblieben ist, im Wiener Kärntner Theater zur Uraufführung gekommen. 200 Jahre Neunte, das hat die Welt gefeiert dieser Tage. Und nach wie vor, wenn man diese Musik hört, man begreift, die Zeitgenossen müssen verblüfft gewesen sein, nicht nur ob der Ausdehnung dieser mehr als einstündigen Symphonie, mindestens doppelt so lang, als davor Symphonien normalerweise gedauert haben, sondern auch ob des musikalischen und geistigen Inhalts, der geistigen Dimensionen dieser Komposition. Das hat sich eigentlich 200 Jahre lang nicht geändert. Die Neunte, obwohl längere Symphonien viel später nachgekommen sind von Bruckner, von Mahler und späteren Komponisten, ist ein Unikum geblieben. Und das Bewusstsein, dass Ludwig van Beethoven hier auch eine politische Botschaft gesendet hat, wie mit manchen Symphonien und manch anderen Werken davor, das ist nicht nur in der Musikgeschichtsschreibung immer wach geblieben. Dass Beethoven ein politischer Kopf gewesen ist, war in jenen Jahren 1824 nicht nur dem österreichischen Geheimdienst klar. Auch das Publikum hat die Botschaften, die da zwischen den Text und den Notenzeilen mitschwangen, immer verstanden. Wir wissen ja die Geschichte von der Widmung der dritten Symphonie, der Eroica, an Napoleon. Wir wissen auch die Geschichte, dass diese Widmung von Beethoven selbst wieder ausgekratzt wurde, wütend ob der Selbsterhebung des Korsen zum Kaiser der Franzosen. Viel weniger bekannt schon ist die Tatsache, dass die fünfte Symphonie in ein französisches Revolutionslied mündet und das Durch-Nacht-zum-Licht-Prinzip, das man dieser Schicksalssymphonie so gern als philosophische Bedeutungsebene unterlegt, durchaus etwas mit den Gedanken an Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu tun haben. Versuchen wir also, Beethoven, dem Politiker, auf die Spur zu kommen. Willkommen im Musiksalon.
Betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel teilt.
Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt.
Freiheit, schöner Götterfunken. Jedermann weiß, dass Schillers Text von der Freude handelt. Leonard Bernstein ließ im Jahr 1989 nach dem Fall der Berliner Mauer bei einem Konzert, in dem Musiker und Sänger aus aller Herren Länder mitgewirkt haben, die Freiheit besingen. Scheinbar eine drastische Textänderung, aber vielleicht doch keine Anmaßung. Bei Ludwig van Beethoven schwingt in der Musik ja immer ein Subtext mit. Auch wenn es um reine Instrumentalmusik geht, denken wir ans Finale der Fünften, ein französisches Revolutionslied. Die Zeitgenossen haben das sehr gut erkannt. Die Nachgeborenen sprechen von Per aspera ad astra, also durch Nacht zum Licht. Dass Beethoven das Licht der Aufklärung, die Ideale der französischen Revolution gemeint haben könnte, das war den Zeitgenossen durchaus klar. Und daran, dass dieser Komponist ein politischer Künstler gewesen ist, daran hat wahrscheinlich nie ein Zweifel bestanden. Wir kennen ihn als Streiter der Gerechtigkeit, für Freiheit und eben das Gedankengut der Aufklärung. Seine Begeisterung dafür, die schwang bereits mit, als der 20-Jährige nach dem Tod von Kaiser Joseph II. Eine Gedenkkantate auf den verstorbenen Kaiser komponiert hat. Nahezu gleichzeitig übrigens mit einer Kantate zur Thronerhebung von Josephs Bruder Leopold zum Kaiser Leopold II. In der Kantate auf den Tod Josephs, dessen Persönlichkeit Beethoven viel mehr gefesselt hat, denn er war ein großer Reformator, der ideale aufgeklärte Herrscher, in dieser Kantate also wird der Grundgedanke jener Epoche besungen. Was hat Joseph gebracht? Die Gedanken der Aufklärung durch seine, zum Teil sogar von den Menschen abgelehnten Reformen, die aber wichtig waren, um das revolutionäre Gedankengut zumindest von Wien eine Zeit lang noch fernzuhalten. Für Beethoven bedeutete das, dieser Mann hat es geschafft, aufklärerisches Gedankengut zum Regierungsprinzip zu machen. Enlightenment, wie die Engländer, die Beethoven ja auch bewundert hat, das genannt haben und noch immer nennen. Die Menschheit stieg ans Licht, so heißt es in der Kantate. Ein Musikkenner, der diese Musik des 20-jährigen, noch völlig unbekannten Ludwig van Beethoven hört, der lauscht hier auf. Unüberhörbar hat der Komponist hier bereits seine Musik vorweggenommen, die er im bewegenden Finale seiner einzigen Oper, Fidelio, wieder aufgreifen konnte. Die große, weit geschwungene Melodie, zu der im Fidelio-Finale das »Gott, welch ein Augenblick« gesungen wird, die stand einst in dieser Kantate für den Geist der Aufklärung. Dem Hohelied der Gattenliebe gibt auf diese Weise Beethovens musikalisches Vokabular einige bemerkenswerte Zwischentöne mit auf dem Weg. Thank you. Erstaunliche Verknüpfungen also zwischen dem unbekannten Beethoven aus Bonn und dem Großmeister der Wiener Klassik in der Mitte des ersten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts. Auf halbem Weg zwischen den beiden Kaiserkantaten und der Oper Fidelio hat Beethoven allerdings ein Stück komponiert, das man nie und nimmer mit seinem künstlerischen Ethos assoziieren würde. Es war die Zeit der Koalitionskriege gegen das revolutionäre Frankreich. Und da schreibt Ludwig van Beethoven, gerade eingewienert, möchte man sagen, das Kriegslied der Österreicher. Wir schreiben das Jahr 1797 und man glaubt es kaum. Statt Freude oder Freiheit, schöner Götterfunken, wie man will, heißt es hier, ein großes deutsches Volk sind wir, sind mächtig und gerecht. Ihr Franken, das bezweifelt ihr, ihr Franken kennt uns schlecht.
Ein großes deutsches Volk sind wir, sind mächtig und gerecht. Ihr Franken, das bezweifelt ihr Franken kennt uns schlecht. Denn unser Fürst ist gut, erhaben unser Mut. Süß unsere Trauben Blut. Und unsere Weiber schön, wie kann's uns besser gehen? Wie kann's uns besser gehen?
Wie kann's uns besser gehen? Wie kann's uns besser gehen?
Wir streiten nicht für Ruhm und Sold, nur für des Friedens Glück. Wir kehren arm an fremdem Gold zu unserem Heer zurück. Den guten Bürger nur blüht Segen der Natur. Auf Weinberg, Wald und Flur gerecht ist unser Krieg. Uns gehört der Sieg. Uns gehört der Sieg.
Uns gehört.
Thank you.
Gerecht ist unser Krieg. Diese Worte vertonte Ludwig van Beethoven 1797. Wir Nachgeborene kennen ihn ja eher als Freund von Frieden und Freiheit und als Vorkämpfer jedenfalls von Gleichheit und Brüderlichkeit. Wir lernen ja schon in der Schule, dass Beethovens Sympathie bald auf der Seite Napoleons gelegen ist. Er hat den lange siegreichen Feldherrn für eine Art Heilsbringer gehalten, im Sinne der revolutionären Ideale. Und die Eroica, die dritte Symphonie, zur Feier eines Helden, wie es im Untertitel heute heißt, die war ursprünglich untertitelt geschrieben auf Bonaparte. Die musikwissenschaftliche Literatur hat die enge Verknüpfung mit dem Ballett Die Geschöpfe des Prometheus längst erkannt und immer wieder behandelt. Und die Heldengestalt der Symphonie hat allerhand mit Prometheus, dem Bringer des Feuers, zu tun. Vielleicht war er für Beethoven zu Zeiten gleichzusetzen mit dem Kampf um die Erleuchtung der Menschheit durch die Aufklärung. Jedenfalls steht hinter dieser Symphonie ein idealistisches Motiv. Wie die fünfte, die sogenannte Schicksalssymphonie, ist auch die Eroica tönendes Symbol des Prinzips durch Nacht zum Licht. Die Bedeutung, die in den Klängen mitschwingt, ist eigentlich für alle Musikfreunde unüberhörbar. Napoleon oder nicht Napoleon, 1804, als der korsische Feldherr sich zum Kaiser der Franzosen gekrönt hat, da hat Beethoven die Widmung an Bonaparte ausgekratzt aus der Partitur. So ist ein Loch auf dem Manuskript, das heute in der Gesellschaft der Musikfreunde aufbewahrt wird. Aber die Sache war, wie alles bei Beethoven und seiner politischen Überzeugung, ambivalent, so ambivalent, wie die Zeiten halt gewesen sind. In späterer Korrespondenz schreibt Beethoven immer noch, eigentlich ist die Symphonie Bonaparte gewidmet. Aber dazwischen war allerhand passiert. 1805 haben die napoleonischen Truppen Wien erobert und damit eigentlich und direkt in Beethovens Leben und seine Kunst eingegriffen, denn die Uraufführung des Fidelio fand quasi mitten im Belagerungszustand statt und im Auditorium saßen vor allem einmal französische Offiziere. 1809 standen die Franzosen dann wieder vor Wien und haben Wien bombardiert, Kaiser Franz und sein Hofstaat, darunter der Erzherzog Rudolf, der Schüler und Förderer von Beethoven gewesen war, weilte längst in Ungarn und die Bevölkerung suchte Schutz vor den Angriffen der Franzosen in den Kellern. Wir müssen uns vorstellen, Beethoven, der sein Gehör schon beinahe verloren hatte, hat den Rest seiner Hörfähigkeit zu bewahren versucht, indem er Pölster vor die Ohren gehalten hat, während die französischen Geschütze gedonnert haben. In dieser Zeit entsteht das 5. Klavierkonzert, dem Erzherzog Rudolf gewidmet. Und Beethoven zitiert gleichzeitig eine Vertonung von Heinrich von Collins Gedicht »Österreich über alles«. Das blieb allerdings unvollendet. Im 5. Klavierkonzert versuchen wir aber vielleicht doch Spuren der Bedrängnis aufzufinden. Kurz vor dem triumphalen, dem strahlend positiven Schluss dieses Konzerts kommt es ja wirklich zu einem erstaunlichen Duett. Klavier und wohl erstmals in der Literatur. Die Pauke. Denken wir an die viel später entstandene Missa Solemnis, wo solche Paukensoli ganz eindeutig eine Bestimmung haben. Sie erinnern an fernes Kriegsdonnern, an fernen Kriegslärm. Sein. Das ist ein Nachhall des erlebten Krieges in diesen Paukentönen, in diesen Stillen. Kommen sie ganz von weit her sozusagen, mitten ins Schlachtengetümmel stürzt sich Beethovens Musik hingegen ein paar Jahre später, diesmal zur Feier eines militärischen Triumphs über die napoleonischen Truppen. 1813, Schlacht im Baskischen. Vittoria, England besiegt Frankreich. Und am 8. Dezember 1813 findet in Wien die Uraufführung des tönenden Schlachtengemäldes Wellingtons Sieg statt. Französische und englische Kriegslieder, eingearbeitet, Gewehrschüsse, Kanonendonner durch allerlei Mittel hervorgebracht und nach Ende der Schlacht eine Siegessymphonie, in der die Hymne der Sieger anklingt. God save the King. 1813 uraufgeführt, blieb dieses donnernde Schlachtengemälde Beethovens populärstes Werk, hat sogar die heute so beliebte 7. Symphonie, die quasi gleichzeitig zur Uraufführung gekommen ist, in den Schatten gestellt, in den Augen bzw. Ohren der Zeitgenossen. Ein Jahr drauf im Kärntner Tortheater die letzte, die bekannte Fassung der Oper Fidelio. Ab dann war sie ein Erfolg. Und der C-Dur-Hymnus am Ende dieser Oper, wer ein solches Weib errungen, stimm in unseren Jubel ein, der wurde ähnlich populär wie danach das Freudethema aus der 9. Symphonie, ist auch ähnlich eingängig. Apropos C-Dur-Triumphchor. In einen solchen mündet auch das Bühnenfestspiel für die Einweihung des Theaters in Pest, komponiert auf einen Text von August von Kotzebue. Die Ruinen von Athen. 1812 ist dieses Werk uraufgeführt worden und wir erleben da kurioserweise Athene in Griechenland. Sie erwacht nach 2000-jährigem Schlaf und sieht die Monumente der griechischen Kultur verfallen und die Heimat in Trümmern von den Türken beherrscht. Beethoven nutzt die Schilderungen unter anderem zu einigen der originellsten türkischen Musiken der Wiener Klassik. Das gab es ja immer wieder. Denken wir an Mozart, an die Entführung aus dem Serail oder an die Sonate mit dem türkischen Marsch. Bei Beethoven gibt es ebenfalls einen türkischen Marsch, der höchst populär geworden ist. Zu den bei Beethoven eher raren Exotismen gehört aber auch ein aparter Chor der Derwische über die Himmelfahrt des Propheten Mohammed. Thank you. Und flugs sind wir wieder beim politischen Künstler Beethoven. Die schockierte Göttin Athene wird nämlich entrückt nach Ungarn und erlebt anlässlich der Eröffnung des Theaters in Pest, für die Beethoven seine Musik geliefert hat, wie man das leidende griechische Volk von den Eroberern befreien könnte. Er ist's, lässt Kotzebue die Habsburg-treuen Massen jubeln angesichts eines erhebenden Neuzugangs bei den Skulpturen im griechischen Tempelhain. Zwischen Porträts zweier Musen setzt Zeus nämlich festgemauert die Statue des Kaisers und ungarischen Königs Franz. Das historische Kuriosum eines imperialistischen Huldigungsfestspiels findet zwei Jahre später im Zuge des Wiener Kongresses, bei dem die nachnapoleonische Ordnung besiegelt worden ist, ein Gegenstück. Ludwig van Beethoven ist es wieder, der eine Festmusik schreibt. Es ist die Kantate »Der glorreiche Augenblick«. Mit der Musik des Eroica-Komponisten wird die Besiegelung der Kongressakte musikalisch zelebriert. Dass der Komponist zu Zeiten ein Parteigänger Napoleons gewesen ist, das hat der österreichische Geheimdienst natürlich nicht vergessen. Im Protokoll versuchen die Wiener Spitzel zudem auch, des Komponisten künstlerische Bedeutung zu relativieren. Im Übrigen durchaus mit Bezug zu einigen Adeligen, deren Überzeugungen nicht durchwegs mit jenen des Fürsten Metternich übereingestimmt haben dürften. Im interessanten Polizeidokument heißt es, gegenüber von Rasumowski, Apony, Kraft, welche Beethoven vergöttern, steht eine weit überzählende Majorität von Kennern, die von des Herrn Beethoven Komposition gar keine Musik hören wollen. Also für die Kongresskantate gilt das ja vielleicht. Wer da nun behauptet, die Musik zu diesem Jubelchor auf die Kräfte der Restauration hätte musikalisch mit dem Finale der späteren 9. Symphonie, dem Hymnus an die Freude, nichts zu tun, der betreibt vielleicht doch ein wenig Schönfärberei. So viel jedenfalls zum politischen Komponisten Ludwig van Beethoven. Da ist vieles doppelbödig. Vielleicht denken wir nächstens bei Freude schöner Götterfunken doch auch wieder lieber die Freiheit mit. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.